Ja, liebe Gemeinde, es ist schön, dass ich heute wieder hier sein darf, wie letzte Woche. Jetzt hat mittlerweile ein neues Jahr angefangen und wie jedes Jahr werden sich dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder viele Leute vorgenommen haben, wieder irgendetwas zu tun, irgendwelche guten Vorsätze. Und jedes Jahr etwas so nach einer Woche, also ungefähr heute, ist so der letzte Moment, wo man denkt, ich schaffe das wirklich. Ab morgen denkt man sich dann eher so, ach ja, nächstes Jahr wieder. Meine Familie hat sich seit ein paar Jahren vorgenommen, jedes Jahr irgendwelche neuen Sport-Challenges für uns alle zu machen. Und wir müssen uns alle daran halten und am Ende des Jahres überprüfen wir uns auch selber, ob das wirklich geklappt hat, ob wir es wirklich durchgezogen haben. Dieses Jahr zum Beispiel muss ich jede Woche 2 Stunden Sport machen. Und was soll ich sagen, ich habe diese Woche bis jetzt 0 Stunden geschafft. Nächste Woche werde ich 4 machen bestimmt. Wir als Christen haben uns dieses Jahr aber auch einen Vorsatz genommen. Und zwar alles, was wir tun, dass wir das in Liebe tun wollen. Das ist zumindest die Jahreslosung, die wir uns für dieses Jahr überlegt haben. Und das ist ein gutes Motto für dieses Jahr, finde ich. Und gerade zur Zeit in unserer Gesellschaft, in der wir heute leben, ist das ein wichtiges und dringendes Motto, nach dem wir dieses Jahr leben. Ich möchte über diesen Text nicht über diesen Text reden, weil wir das nächste Woche vielleicht noch weiter vertiefen werden. Aber ja, ein bisschen außenrum sozusagen. Letzte Woche haben wir uns schon Gedanken über die Liebe gemacht. Letzte Woche in der Predigt haben wir den Brief Jesu an die Gemeinde Ephesus gelesen, und der in der Offenbarung steht, den Jesus an die Gemeinde schreibt. Und Jesus sagt der Gemeinde, dass sie super vorbildlich war und wirklich tolle Sachen gemacht hat, aber dass ihre Liebe zu Jesus und zueinander, dass ihre Liebe ein bisschen eingeschlafen ist. Und Jesus hat sie motiviert, die Liebe wieder neu zu entfachen, indem sie sich Gedanken machen soll, mit welcher Liebe sie früher geliebt hat, indem sie auch Buße tun soll und wieder die ersten Werke ihrer Verliebtheit tun soll. Heute möchte ich mit euch in der Offenbarung ein bisschen später lesen, ein paar Kapitel später. Und heute möchte ich mit euch über ein Pferderennen lesen. Pferderennen waren zu der Zeit der Bibel sehr beliebt. Zur Zeit der Griechen wurde das zum ersten Mal so etabliert, bei den Olympischen Spielen. Die Römer haben das noch viel populärer gemacht, haben extra den Circus Maximus gebaut. Ah, und hier bitte ich die Technik, gerne ein Bild zu zeigen. Den Circus Maximus, eine Arena mit 250.000 Plätzen, wo 250.000 Menschen reinpassen. In die Allianz Arena passen übrigens 75.000, also der Circus Maximus war mehr als 3-mal so groß. Dort wurden Pferderennen gemacht. Das war die populärste Sportart der Welt damals. Und Johannes hat an die 7 Gemeinden 7 persönliche Briefe von Jesus höchstpersönlich aufgeschrieben. Und Johannes sieht in Kapitel 4, nachdem er diese Briefe an die Gemeinden schreibt, sieht er eine Tür im Himmel geöffnet und er hört wieder die Stimme von Jesus, die zu ihm spricht, die laut ist wie eine Posaune, und sie sagt, dass Jesus ihm zeigen möchte, was in Zukunft geschehen wird. Aber sehen tut er erstmal nichts Zukünftiges, sondern er sieht Szenen, die sich im Himmel abspielen. Er sieht 24 Älteste und 4 lebendige Wesen und alle beten Gott an. Und Johannes befindet sich hier irgendwie auf einmal mitten in einem himmlischen Gottesdienst. Gott wird dafür angebetet, dass er die Welt erschaffen hat. Und in Kapitel 5 kommt ein Lamm dazu und auch das Lamm wird angebetet. Und zwar dafür, dass es die Welt errettet hat. Und dieses Lamm bekommt dann eine Schriftrolle. Diese Schriftrolle ist außen und innen beschrieben und mit 7 Siegeln versiegelt, sodass niemand diese Schriftrolle lesen kann. Ich frage mich, wie das ausgesehen hat, weil normalerweise, wenn das vorne und hinten beschrieben ist, irgendwie muss man doch ein bisschen was lesen können. Das war aber irgendwie unmöglich und Johannes weint. Ihm wurde gesagt, was in Zukunft passieren wird, und dann gibt es eine Schriftrolle, aber er kann es nicht lesen. Und die Schriftrolle ähnelt einer anderen Schriftrolle im Alten Testament sehr, an die sich Johannes bestimmt erinnert hat, und zwar in Hesekiel 2, Verse 9 und 10. Dort bekommt Hesekiel eine Schriftrolle, die vorne und hinten beschrieben ist, und diese Schriftrolle ist voll von Klagen, Seufzern und Weherufen, heißt es. Johannes wird sich gefragt haben, wie die Zukunft aussieht, wie die Zukunft der Gemeinde aussieht. Und er wird sich gefragt haben, ob die Zukunft der Gemeinde auch voller Klagen, Seufzen und Wehrufen ist. Und dann kann er diese Zukunft noch nicht mal lesen. Niemand kann sie lesen, außer einer, nämlich das Lamm ist würdig, die Siegel zu brechen und die Rolle zu öffnen. Und das Lamm beginnt dann in Kapitel 6. der Offenbarung, Stück für Stück dieses Siegel zu öffnen. Bei jedem Siegel, das gebrochen wird, wird etwas Neues offenbart. Und jedes Mal, wenn etwas gebrochen wird, etwas Neues offenbart wird, dann erscheint ein neues Pferd, zumindest in den ersten Siegeln der Offenbarung, von Offenbarung 6. Und man fragt sich bei diesem Pferderennen, was hier entsteht, was bringt die Zukunft? Wie wird dieses Rennen ausgehen? Und was bedeutet das Ganze für die Gemeinde überhaupt? Und das möchte ich mit euch heute lesen. Und zwar in Offenbarung Kapitel 6. Ich fange mal an, die Verse 1 und 2 zu lesen. Da heißt es, Offenbarung 6, 1 und 2, und ich sah, wie das Lamm eines von den 7 Siegeln öffnete, und ich hörte eines von den 4 lebendigen Wesen wie mit Donnerstimme sagen, komm. Und ich sah und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und es wurde ihm eine Krone gegeben, und er zog aus als ein Sieger, um zu siegen. Also das Siegel wird geöffnet, das lebendige Wesen lädt Johannes ein, zu kommen, genau hinzusehen, und Johannes sieht hin und schaut sich an, was hier passiert. Da ist ein weißes Pferd, darauf sitzt ein Reiter, der hat einen Bogen, und ihm wird eine Krone und ein Siegeskranz gegeben. Die Farbe weiß wird in der Offenbarung, wurde schon häufiger benutzt, nämlich den Gemeinden. In Kapitel 2 und 3 wird zum Beispiel ein weißer Stein versprochen. Außerdem wird ihnen versprochen, dass sie weiße Kleider bekommen, beziehungsweise dass sie ihre Kleider weiß waschen sollen. Außerdem haben die Ältesten in Kapitel 4 weiße Kleider an. Und in Kapitel 6, ein bisschen später, werden die Märtyrer freigesprochen und bekommen weiße Kleider. Die Farbe weiß scheint etwas mit Erlösung zu tun zu haben, eng damit verbunden zu sein. Wer erlöst ist, bekommt diese Kleider. Und auch hier auf der Erde dürfen wir unsere Kleider weiß waschen, und wir dürfen auch hier schon als erlöste Menschen leben, zusammen mit Jesus. Und dieser Reiter hat einen Bogen in der Hand, und es scheint darauf hinzudeuten, dass er mächtig ist, dass er bekommt eine Krone, und ja, das bestätigt das Ganze. Die Krone wird auch in den Sendschreiben schon versprochen, und die Ältesten, auch die haben eine Krone auf dem Kopf, beziehungsweise einen Siegeskranz. Dieses Pferd und der Reiter scheinen die ideale Gemeinde darzustellen, die erlöste Gemeinde. Die Gemeinde, die Erfolg hat. Die Gemeinden, an die Johannes schreibt, wird nämlich genau das verheißen. Und dieser Reiter scheint die Vorzeigegemeinde zu sein, dieser Siegertyp. Zur Zeit der Apostel war die Gemeinde in genau so einem Zustand. Der Heilige Geist kam über die Apostel und über die Leute in der Gemeinde und Paulus verkündete im ganzen römischen Reich und gründete viele neue Gemeinden und er hatte Erfolg damit. Damals war auch nicht alles perfekt. Wir lesen viel in den Briefen davon, dass gestritten wurde und Paulus schreibt von vielen anderen Sachen, die schlecht in den Gemeinden liefen. Trotzdem wird diese Zeit heute immer noch als Beispiel hergenommen, wenn man beschreiben möchte, wie die ideale Gemeinde aussehen soll. Und vielleicht lässt Johannes sich bei dem Anblick des Reiters auch die Erlebnisse, die er mit den Gemeinden erlebt hat, Revue passieren. Und denkt nochmal daran, wie Gott die Gemeinde geführt hat. Ich möchte weiterlesen. Da heißt es in Vers 3 und 4, und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm. Und es zog ein anderes Pferd aus, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander hinschlachten sollten. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Also es bleibt nicht so schön in diesem Abschnitt. Als nächstes kommt ein feuerrotes Pferd und ein Reiter mit einem großen Schwert. Und dieses Pferd bringt Krieg mit sich. Es nimmt den Frieden von der Welt und macht, dass sich die Leute gegenseitig umbringen. Wir sind hier in der Offenbarung in einem symbolhaften Teil. Das heißt, wir müssen nicht alles wörtlich nehmen, sondern nach der Bedeutung von diesen Symbolen Ausschau halten. Dadurch müssen wir nicht zwingend nach irgendeinem Krieg suchen, der in der Vergangenheit abgespielt hat. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr ernste Situation. Die feuerrote Farbe dieses Pferdes kommt in der Offenbarung sonst nur ein einziges Mal vor. Und zwar, wenn der Drache, der Teufel höchstpersönlich in Kapitel 12 beschrieben wird. Dieser Reiter scheint irgendwie genau das Gegenteil zu sein von dem ersten Reiter und er bringt Krieg mit sich. Die frühe Gemeinde, die positive Gemeinde, hat viel Verfolgung miterleben müssen. Und Johannes wird sicher auch erstmal daran gedacht haben. Aber nach dem Tod von Johannes nahm die Christenverfolgung sogar noch zu. Aber es handelt sich bei dem zweiten Reiter nicht nur um eine Gemeinde, die verfolgt wird, sondern auch um eine Gemeinde, die sich gegenseitig irgendwie verfolgt und umbringt. Nach dem Tod der Apostel nahmen die Konflikte, die vielleicht schon im Neuen Testament angefangen haben, immer mehr zu. Es hat sich die Gnosis verbreitet, das war eine Speziallehre, wo die Leute dachten, sie müssen immer neue Erkenntnis suchen und aus der Bibel rausholen. Es kamen einige Gurus, die die Bibeltexte neu interpretierten und neue Wahrheiten verkündeten. Und diese Wahrheiten als Geheimlehre bezeichneten. Und nur die erleuchteten Leute können diese Geheimlehre verstehen und waren natürlich dadurch auch bessere Christen. Und die frühe Kirche spaltete sich fast an der Frage, wer ist Jesus? Oder wer war Jesus? War Jesus nur ein Mensch oder war Jesus Gott? Und die Frage ist wichtig zu stellen, aber man muss sie auch wirklich ehrlich fragen. Und nicht nur so fragen, dass man dem anderen beweisen möchte, dass man im Recht ist. Außerdem stritt man über die Frage, ob die Leute, die Christen waren und in der Verfolgung des Christentums aufgaben, ob die überhaupt nochmal eine Chance haben, wieder zurückkommen zu können. Die Gemeinde nach den Aposteln war geprägt von Streitereien. Jeder dachte von sich, dass er die Wahrheit hat und dass er die anderen von der Wahrheit überzeugen soll. Wenn man die Bibel las, dann um Beweistexte zu suchen, mit denen man den anderen besiegen konnte. Die Bibel wird häufig ja auch als Schwert bezeichnet und damit kann man gut Leute, die anderer Meinung sind als man selber, erschlagen. Das kennen wir heute vielleicht auch. In den Versen 5 und 6 heißt es weiter, und als das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm. Und ich sah und sieh ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach: Ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar. Doch das Öl und den Wein schädige nicht. Also es kommt hier als nächstes ein schwarzes Pferd. Und der Reiter hat eine Waage in der Hand. Schwarz gibt es in der Offenbarung sonst nur an einer Stelle, und zwar in Vers 12 bei der Sonnenfinsternis. Hier wird etwas verdunkelt und es wird Essen abgewogen. Ein Maß Weizen kostet einen Denar und drei Maß Gerste auch. Wenn Essen teurer wird, dann deutet das normalerweise auf eine Hungersnot hin. In Hesekiel 4, Vers 16 und 17 lesen wir zum Beispiel von so etwas. Ein Denar war damals ein Tageslohn. Damit kann man gerade dann so viel kaufen, wie man an dem Tag auch isst. Aber man muss ja noch Steuern zahlen in Rom und hat sonstige Ausgaben. Also muss man sich das Geld, das man an einem Tag verdient, sehr gut einteilen. Es herrscht Hungersnot, weil das Geld eigentlich nicht ausreicht, um Weizen essen zu können. Gerste war qualitativ minderwertiger und galt als Nahrung für die Armen und für die Tiere. Cicero schreibt, dass der Preis damals in Sizilien ein Sechzehntel von dem Preis war, der hier genannt wird. Öl und Wein werden allerdings nicht teurer. Es ist noch Hoffnung da. Es herrscht zwar Knappheit, aber so schlimm, dass alle Lebensmittel unbezahlbar werden, ist es noch nicht. Die Hungersnot, die hier beschrieben wird, würde ich wieder symbolhaft verstehen. Wir müssen also nicht nach irgendeiner Hungersnot damals Ausschau halten in der Geschichte, wo die Preise genau diese Preise erzielt haben. Es ist wahrscheinlicher, dass eine Hungersnot beschrieben wird, wie sie zum Beispiel auch Amos beschreibt, in Amos 8, Verse 11 und 12. Dass die Leute einen Hunger haben, einen Hunger verspüren nach dem Wort Gottes. Die Christenkirche damals, die sich so viel gestritten hat, hat die Streitereien irgendwann auch mal gelöst. Und die Lösungen sind dogmatisch gesehen, finde ich, eigentlich gar nicht schlecht. Diese Geheimlehren wurden alle abgelehnt. Die Leute, die wegen der Verfolgung das Christentum erstmal ablegten, danach aber wieder zurückkommen wollten, durften auch kommen. Und die Frage, wer ist Jesus, beantwortete mit ganz Mensch und ganz Gott. Ich finde, wenn man da eine Bilanz zieht und dogmatisch überlegt, wie hat die Kirche gehandelt, das haben sie doch gar nicht schlecht gemacht. Würde ich vielleicht so auch wieder entscheiden. Aber wie diese Sache entschieden wurden, das war verbesserungswürdig. Man beschloss etwas und alle, die nicht der Meinung waren, wurden ausgeschlossen und verfolgt und sogar getötet. Und damit es nicht mehr viele kleine Gruppen gibt, die ihr unterschiedliches glauben, wurde der Kirchenleitung Macht gegeben zu entscheiden, was Gott möchte. Und der letzte Streitpunkt vor dem Mittelalter war, wie man gerettet wird, ob man aus Gnade gerettet wird oder aus Werken gerettet wird. Und die Kirche entschied sich für Gnade. Weil noch nicht alle überzeugt waren, sagte einer der Kirchenväter dann irgendwann extra Ecclesiam nulla salus. Und nur in der Kirche kann es diese Gnade geben. Außerhalb der Kirche gibt es keine Gnade. Das normale Volk soll jetzt mal aufhören, selbstständig in der Bibel zu lesen und die Interpretation der Kirche überlassen, die eben diese Gnade weitervermittelt. Und die Leute haben bestimmt diesen Hunger nach dem Wort Gottes verspürt, aber haben ihn dann nur sehr rationiert von den Kirchenmitgliedern bekommen. Als nächstes wird hier das nächste Pferd, von dem wir lesen, da heißt es in Vers 7 und 8: Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen: Komm. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist der Tod. Und das Totenreich folgte ihm nach. Dieses vierte Pferd, das hier auftaucht, wird hier mit dessen Farbe wird hier mit fahl übersetzt. Wenn man sich das griechische Wort eigentlich anschaut, müsste man es eigentlich mit grün übersetzen. In Offenbarung 7 und 8 wird das grüne Gras beschrieben, genau dieses Wort. Dieses Pferd ist grün. Es schimmelt. Es ist kein Schimmel. Es schimmelt. Es hat eine schimmelige Farbe. Deswegen haben sich die Übersetzer gedacht, naja, grünes Pferd, das ist komisch, sowas kann man nicht übersetzen. Schimmelige Farbe kann auch also fahl, weißlich sein. Lass es uns so rum übersetzen. So kommt es zu dieser Übersetzung. Aber es ist ein schimmeliges Pferd mit einem Reiter, der den Tod bringt. Die Geschichte der Gemeinde ging so weiter, dass sie in der Zeit des Mittelalters zwar die schönsten Kirchen baute, also wirklich, meiner Meinung nach, wirklich schöne Gebäude baute, aber christlicher Glaube wurde dort am wenigsten ausgelebt. Die Menschen konnten nicht mehr die Bibel lesen, waren abhängig von den Geistlichen, die ihnen den Glauben vermitteln sollten, die aber häufig ihre Position ausgenutzt haben, um noch mehr Macht und Ansehen zu sammeln. Statt die Gnade weiterzugeben, wie es eigentlich vorgesehen war, wurde es eingeführt, dass die Gnade weitergegeben wird an die Leute, die bezahlen, in Form von Ablassbriefen. Es wurden Menschen im Namen Gottes verfolgt, getötet, es wurden viele Kriege geführt. Das Motto, alles was ihr tut, lasst in Liebe geschehen, war in weiter Ferne. Die Gemeinde war quasi tot. Man konnte ja den Glauben schwer ausüben. Diese vier Reiter, von denen wir hier lesen, zeigen, dass es eine Entwicklung geben kann. Und wie wir in der Geschichte als Beispiel sehen können, hat es diese Entwicklung schon gegeben, dass eine positive Gemeinde, die motiviert ist, die Gott liebt, durch Streitereien, durch dogmatische Diskussionen vielleicht dazu kommen kann, lieblos dem anderen gegenüber zu werden. Dass sie dazu kommen kann, dass man das Wort Gottes nicht mehr so liest, dass es für einen selber gewinnbringend ist, sondern so liest, dass man den anderen damit überzeugen kann. Dass man selber sich davon nicht mehr richtig ernähren kann. Dass man einen Hunger nach dem Wort Gottes verspürt, der eigentlich dann nicht mehr richtig gestillt wird und dass letztendlich eine tote Gemeinde dasteht. Es kann in diese Richtung gehen. Und das zeigt uns die Geschichte. Die Reiter beschreiben hier einen Zustand, der in den Bundesflüchen, im 5. Buch Mose, dargestellt wird. Wenn Gott sagt, wenn das Volk untreu wird, dann wird es Konsequenzen geben. Und er zählt diese Sachen hier auch auf. Dort werden Schwert, Hunger und Pest und Tod vorgestellt. Dass Gott das senden wird als Konsequenz und das Volk Gottes das erleiden muss, wenn es Gott nicht treu bleibt. Alle diese Reiter waren, denke ich, zu jeder Zeit irgendwie aktiv. Damals, ganz früher, aber auch heute, können wir jeden von diesen Zuständen antreffen. Auch heute gibt es erfolgreiche Gemeinden. Heute gibt es Gemeinden, in denen viel gestritten wird, Gemeinden, in denen vielleicht gehungert wird, Gemeinden, die tot sind, die sich förmlich noch treffen, vielleicht in einem richtig schönen Gebäude, aber ohne Liebe, ohne einen Glauben, der lebt, wo Leute versuchen, sich nur noch Macht und Ansehen anzuhäufen. Und ich möchte diese verschiedenen Stufen nicht nur auf Gemeinden anwenden, sondern auf unser persönliches Glaubensleben runterbrechen. Auch wir, jeder persönlich, kann jede von diesen Sachen erleben. Wir können ein erfülltes Glaubensleben mit Gott, ein siegreiches Leben haben, in dem wir als Erlöste mit ihm zusammen leben und reiten. Wir können ein Glaubensleben leben, in dem wir immer nur mit anderen streiten, oder ein Glaubensleben, in dem wir einen Hunger verspüren, der nicht gestillt wird. Und wir können gar kein Glaubensleben leben. Wenn wir uns die Frage stellen, auf welches Pferd wir in diesem Pferderennen setzen wollen, wenn wir uns danach sehnen, wieder den Zustand zu bekommen, den die erste Gemeinde hatte, dann glaube ich, sollten wir diesen Weg, der hier beschrieben wird, rückwärts gehen. Wenn wir das Gefühl haben, dass unser Glaube eigentlich tot ist, dann sollten wir uns darauf konzentrieren, wonach wir eigentlich hungern. Wo ist denn unser Hunger nach dem Wort Gottes? Was ist unser Bedürfnis? Wo brauchen wir Gott? Wenn wir uns bewusst sind, dass wir einen Hunger nach Gott haben, dann lass ihn uns mit seinem Wort füllen, dass Gott uns durch sein Wort den Hunger stillen kann. Wenn wir diesen Hunger mit seinem Wort bekämpfen, dann lass uns dahin gehen, dass wir weniger streiten, dass wir mehr Liebe ausüben. Und dann sitzen wir auf dem richtigen Sattel, auf dem weißen Pferd. Also lasst uns diesen Weg rückwärts gehen und lasst uns den Vorsatz für das neue Jahr ernst nehmen. Alles, was wir tun, in Liebe zu tun. Amen. Lasst uns beten. Lieber Gott, danke, dass du uns in deiner Hand hältst, dass du uns führst und wir nicht tiefer fallen können als in deine Hand. Danke für das, was du uns in deinem Wort offenbarst, dass du uns auch warnst, wie es aussehen kann, wenn wir nicht mit dir gehen, sondern uns streiten und ja, dich vernachlässigen, dein Wort vernachlässigen und hungern und wie unser Glaubensleben weitergehen kann. Aber Herr, bitte hilf uns, dass wir dieses Jahr wieder aufs richtige Pferd setzen, dass wir mit dir zusammen reiten können. Hilf uns, dass wir als Gemeinde Liebe ausüben können und dich suchen. Amen.